HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Rebecca Reinhardt zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Frau Dr. Reinhardt, Sie sind eine sogenannte philosophische Beraterin und nennen sich selbst Generaldilettantin. Ja. Waren Sie schon immer eine oder sind Sie vor lauter philosophischer Erkenntnisse im Laufe der Jahre eine geworden?
Ich würde sagen, eher Zweiteres. Also sicherlich findet man eine Generaldilettantin eher nicht an der Universität. Dort sind ja mehr Spezialisten unterwegs. Ich nenne mich so, weil ich eben im wirklichen Leben unterwegs bin, sozusagen mit wirklichen Menschen philosophiere, die eben alle schon so ihre Schicksalsschläge hinter sich haben, alle selber schon eine gewisse Lebensphilosophie sich erworben haben. Und darum geht es mir.
Ja, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, auf Ihre philosophische Beratung und Ihre philosophische Praxis. Ich weiß, dass ich nicht weiß, mit dieser Weisheit ist Ihnen Ihr Berufskollege Sokrates ja schon ungefähr 2.500 Jahre voraus gewesen. Heißt das, wer sich lange genug mit Philosophie beschäftigt, ist irgendwann vollkommen verwirrt, beziehungsweise hat sich irgendwo vollends verirrt im Dickicht der scheinbaren Erkenntnisse?
Also das gehört sicherlich dazu. Also Philosophieren ist sozusagen wirklich auch Irren par excellence. Man irrt hin und her, wie Sie sagen, durch das Dickicht des Scheins. Man ist sozusagen wie in einer dunklen Höhle unterwegs und hofft halt nur so irrlichternd, dass man irgendwo ja tatsächlich vielleicht ein Licht erblickt, ja, ein kleines Licht der Erkenntnis, das einen dann aber sofort natürlich wieder motiviert, weiterzusuchen, nach dieser Möglichkeit. Wahrheit, die so unendlich weit entfernt scheint.
Naja, wenn Sie sagen dunkle Höhle, die ist zwar dunkel, angsteinflößend, doch die Höhle gibt ja auch eine gewisse Geborgenheit.
Ja. Und deswegen braucht es ganz sicherlich zum Philosophieren, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben will, Mut. Man darf sich nicht in der Behaglichkeit dieser vielleicht auch warmen, dunklen Höhle einrichten, sondern muss sich selbst immer wieder an die Grenzen treiben.
Und bei Ihnen ist das, Frau Reinhardt, Mut zum Irren, denn Ihr Buch heißt so Odysseus oder die Kunst des Irrens sogar. Und das soll eine Anstiftung zur Neugier sein. Und darin beschreiben Sie, was uns am Irren hindert. Und schließlich wollen Sie die Leser zum Irren anstiften. Was finden Sie denn so spannend am Irrtum?
Ja, also für mich war das Thema eigentlich lange Zeit überhaupt nicht so präsent, aber im Laufe der letzten Jahre eben im Zuge meiner Tätigkeit als philosophische Beraterin habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Thema tatsächlich für unsere Zeit ist. Also mir ist aufgefallen, ich bin in eigener Praxis für philosophische Beratung tätig, ich philosophiere aber auch mit Kranken in der Klinik, speziell mit psychiatrischen Patienten und mit Krebspatienten. Und mir ist aufgefallen, egal um welche Person es sich handelt, ob die gesund ist oder krank ist, egal ja mit welchen Problemen, mit welchen Fragen sie kommt. Einem jeden fällt es, also praktisch zu 99%, fällt es unglaublich schwer, mit Ungewissheiten umzugehen. Also man empfindet die Tatsache, ja, dass es momentan, vielleicht auch über eine längere Periode des Lebens hinweg, keine Lösung für ein bestimmtes Problem gibt, also kein Auskommen aus diesem Umherirren im Ungewissen, als einen ungeheuren Affront. Und in der Konsequenz verlangt man dann sofort nach irgendeinem Experten, sei das jetzt ein Arzt, ein Coach oder in meinem Fall eben einer Philosophin, die einen möglichst noch gestern aus dieser unerträglichen Lage befreien soll. Und genau das hat mir eben zu denken gegeben.
Wobei ja, wenn Sie auch Ihre Dienste in einer psychiatrischen Klinik anbieten, da vermute ich eher Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter oder ähnliche Fachleute. Was hat denn die Philosophie diesen Fachrichtungen voraus?
Also sicherlich hat sie einiges an Historie erstmal voraus, diese vielen Jahrtausende, die es eigentlich die Philosophie schon gibt. Also ich würde sagen, vielleicht ist eher so ausgedrückt, was der Vorteil der Philosophie ist gegenüber diesen Fachdisziplinen jetzt im Umgang mit Kranken, ist einfach, dass sie den Betroffenen dazu animiert, einmal wegzukommen von der Nabelschau. Einmal wegzukommen von dieser doch sehr einengenden persönlichen Problematik und mal wirklich das Große und Ganze des Lebens in den Blick zu nehmen. So die Conditio Humana, mal wirklich aus einer vollkommen anderen Perspektive das persönliche Leid zu betrachten.
Also schmoren im eigenen Saft ist auf Dauer auch nicht das Richtige.
Nee, würde ich nicht sagen.
Und eben hatten Sie gesagt, diese Menschen suchen extrem stark und extrem schnell nach einer Lösung, nach Sicherheiten. Wenn sie nicht sofort irgendein Angebot bekommen für ihr Problem, werden sie nervös und unsicher. Ist denn nicht das Leben per se unsicher?
Würde ich sagen. Also das ist natürlich auch absolut absurd, ja, dass wir eben in einer Zeit leben, die wirklich ja dazu gemacht ist oder die uns dazu machen will, Unwägbarkeiten systematisch irgendwie auszuschalten. Und es geht nicht. Also das Leben ist per Definition unwägbar. Ich denke nur, wir sind eben jetzt gerade eine Generation, also ich spreche jetzt von meiner Generation, noch von den Leuten, die natürlich noch jünger sind.
Sie sind 37
genau,
Jahre alt.
Genau, die natürlich nie so etwas objektiv Katastrophales wie einen Krieg erlebt haben.
Oder Hunger.
Ganz genau. Also uns geht's sehr gut, ja. Und daher ist natürlich der Anspruch darauf, was das Leben zu sein hat, also inwieweit es berechenbar oder perfekt sein soll, ist enorm. Und es gibt sozusagen kein Genug. Es kann immer noch perfekter, immer noch optimaler sein.
Ja, da sagen Sie was. Nur ist nicht die Philosophie, beruht die nicht auch auf einer gewissen Sattheit, auf einer gewissen Sicherheit, auf Dingen, die sich eingespielt haben? Muss man nicht diese Basis von diesen Privilegien haben, um überhaupt philosophieren zu können, also sich in eine Welt hineinversetzen zu können, wo es um mehr geht als um Fressen und Moral?
Also Sie haben sicherlich recht, also es muss natürlich bestimmte Grundvoraussetzungen, speziell logischer Art geben, um überhaupt philosophieren zu können. Also ein Philosoph braucht eine Minimalbasis, Minimalüberzeugungen, von denen er dann eben losrennt und versucht, da seine Argumente zu entspinnen. Aber ich würde sagen, Philosophieren hat eigentlich im Prinzip doch sehr wenig mit Sicherheit zu tun. Also wäre ein Philosoph ein Mensch, der sagen würde, ja, in meiner Profession geht es eigentlich schon darum, dass ich jetzt euch sage, was die Wahrheit ist und dass das der einzig sichere Weg zum Guten ist, meinetwegen, wäre eigentlich eher ein Dogmatiker oder ein Ideologe und kein Philosoph.
Dann philosophieren wir jetzt weiter über das Irren, Frau Reinhardt, ja. Denn so heißt ihr Buch, da geht es ums Irren. Odysseus oder die Kunst des Irrens sogar. Odysseus war 10 Jahre lang auf Irrfahrt und aus damaliger Sicht war das eine Ewigkeit. Es wurde in der Odyssee geschildert, wie das war. Und Ihre philosophische Sicht auf die Dinge ist dann nicht die sicherste, sondern die irrigste?
Ja, also ich habe mir für dieses Buch tatsächlich Odysseus als Paten auserwählt oder als primäre Inspirationsfigur, weil ich denke, dass man eben gerade an ihm, an diesem antiken Helden, der auch der erste wirklich, kann man sagen, in Anführungszeichen moderne Held des Mythos war, also eben dessen Handeln nicht primär irgendwelchen Schicksalsmächten unterlegen war, sondern der tatsächlich auch durch Cleverness sehr weit kommt. Ich denke, an ihm kann man wirklich in ganz hervorragender Weise lernen, worauf es bei der Kunst des Irrens ankommt.
Es kommt nicht darauf an, sich nicht zu irren, sondern darauf an, sich gründlich zu irren?
Also es kommt zuerst mal darauf an, dass man eben sozusagen das Irren überhaupt von seinem negativen Touch befreit. Mhm. Also wenn wir von Irren sprechen, meine ich eben auch nicht nur jetzt das geografische Irren, sondern ich meine Irren in all seinen Bedeutungen. Also eben sich irren, verwirrt sein, irritiert sein, auch mal irre werden an den Umständen. Und ich denke, das alles hat ja bei uns eher so eine negative Konnotation. Und es geht eben darum, nicht dieses Irren als eine Schuld oder eine Strafe zu sehen oder das gar mit Scheitern zu assoziieren, sondern dass man eben wirklich sagt, es ist tatsächlich auch für unsere Zeit und auch und gerade für unsere Zeit eine ganz entscheidende Lebens- und Überlebenskompetenz.
Aber wenn Sie sich jetzt selbst Generaldilettantin nennen, Frau Reinhardt, Rebecca Reinhardt, Philosophin, Dilettantismus ist ja aber doch genau das. Unzulänglichkeit, da fehlt was, da ist einer nicht ganz vollkommen, es nicht genug oder vielleicht gar nicht. Und trotzdem sagen Sie, darauf kommt es gar nicht an.
Ja, also ich meine, es kommt darauf an, mit welcher Haltung ich dilettiere. Also jemand, der dilettiert, macht das ja auch mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Leidenschaft. Und gerade durch dieses Irren komme ich ja auch darauf, sozusagen auch das Leben mehr in experimenteller Weise anzugehen. Und da ergeben sich so viele neue und vielfältige Wege, wie ich sozusagen auf dem von Anfang an vorgeschriebenen Weg niemals hinfinden würde.
Also worauf kommt es an? Try and error ist das Motto der Münchner Philosophin Rebecca Reinhardt. Der Mensch lernt nicht nur durch Irrtümer, habe ich in ihrem Buch gelesen, er lebt auch, indem er sich irrt.
Mhm.
Ja. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, also die Frage ist eben tatsächlich, wenn wir nochmal auf unsere Zeit, auf unseren Zeitgeist zurückkommen, worin besteht denn eigentlich der Sinn des Lebens? Kann der Sinn des Lebens darin bestehen, unser Sicherheitsmanagement immer weiter zu verbessern? Oder ist der Sinn des Lebens nicht vielleicht eher das, dass wir sozusagen uns aufmachen, egal wohin unser Weg führt, um zu entdecken, ja, wo dieser Sinn vielleicht liegen könnte?
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie, das Wichtige ist gar nicht, wohin der Weg führt und ob er falsch oder richtig ist, sondern dass wir uns überhaupt in Bewegung setzen.
Ja. Und in gewisser Weise kann man dann eben sagen, nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern noch emphatischer, der Umweg ist das Ziel.
Ja, oder? Umwege erhöhen die Ortskenntnis, fällt mir dazu ein.
Auch das ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt.
Welche Umwege haben Sie denn bisher in Ihrem jungen Leben gemacht?
Also ich habe sicherlich nicht vor circa 10 Jahren gedacht, dass ich einmal diesen Beruf der philosophischen Beraterin ausüben würde und erst recht nicht, dass ich einmal sozusagen in der Klinik auch landen würde als Philosophin. Ich hatte vor ungefähr 10 Jahren, als ich noch vollkommen begeisterte Akademikerin war und mich mit hochtheoretischen Themen befasst habe, eine sehr erschütternde Begegnung mit einer sehr schweren psychiatrischen Erkrankung, nämlich der Schizophrenie. Gott sei Dank bin nicht ich erkrankt, aber mir ist eben diese Krankheit begegnet. Ich war gezwungen, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Schizophrenie ist sicherlich eine Krankheit, die man als psychisch Gesunder nicht nachvollziehen kann, also anders als es bei der Depression der Fall ist. Es ist ja das Hauptsymptom der Schizophrenie, wenn ich das nur ganz kurz am Rande erwähnen darf, dass der Betroffene das Gefühl dafür verliert, eine autonome Person zu sein. Also er verliert das Gefühl, seine eigenen Ich-Grenzen. Und das ist natürlich etwas für uns Unvorstellbares, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, ja, wir selbst ich zu sein. Und das natürlich hat mich natürlich auch als Philosophin sehr interessiert. Ja, was macht das mit so einem Menschen? Und im Zuge meiner Beschäftigung mit dieser so vollkommen anderen Thematik, ja, wo ich sozusagen abgeirrt bin von dieser ja sehr theoretischen Philosophie, habe ich mich eben gefragt, was will ich eigentlich jetzt machen mit meinem Leben? Wohin, welchen Weg will ich denn jetzt eigentlich einschlagen? Ja, diesen sicheren Weg, die Hauptstraße zur Uniprofessur oder eben diese vielen verschlungenen Nebenwege zum wirklichen Leben. Und ich habe mich dann halt für den zweiteren Weg entschieden. Und ich bin immer noch drauf.
Und was das wirkliche Leben angeht, da habe ich was gefunden von Bertolt Brecht in den Geschichten mit Herrn Keuner. Da geht es nämlich auch ums Irren. Hier heißt es Mühsal der Besten. Woran arbeiten Sie, wurde Herr K. gefragt. Und Herr K. antwortete, ich habe viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Ja. Ist es das, was Sie meinen?
Es sollte vielleicht nicht unbedingt Mühe kosten oder es sollte auch nicht wieder so eine Aufgabe sein. Es geht mehr darum, es einfach fließen zu lassen. Einfach mit so einer grundsätzlichen Haltung des Muts und der Neugier durchs Leben zu gehen, dann tun sich die Irrtümer ganz automatisch vor einem.
Dem Leben trauen.
Ja.
Selbst wenn es in die Irre führt.
Absolut.
Und Sie als selbsternannte Generaldilettantin und studierte Philosophin, Frau Reinhardt, philosophische Beraterin, sind Sie. Sie wollen uns genau dazu anleiten. Nein, Quatsch, Sie wollen uns zum Irren anstiften. Anstiften, das hat ja immer so was, naja, fast Verbrecherisches, Kriminelles, etwas Verbotenes.
Ja, also ich denke tatsächlich, das ganze Thema ist schon in gewisser Weise eine Provokation natürlich auch für diese Zeit, die so sehr auf Effizienz und Effektivität ja auch schon die kleinen Kinder abrichtet, kann man fast schon sagen. Und insofern denke ich, braucht es dann auch schon eine entsprechende Vokabel, um die Dringlichkeit dieses Projekts, ja, dieses irrenden Projekts darzustellen.
Was hindert uns denn am Irren, wenn nicht diese frühkindliche Erziehung, in die wir uns irgendwelchen Regeln und beugen müssen und Gewohnheiten, Traditionen beugen müssen?
Ja, also ich denke, da gibt es ganz viele Trends derzeit in unserer Gesellschaft. Ich denke, also an erster Stelle wäre sicherlich auch sehr deutsches Sicherheitsdenken zu nennen. Die Amerikaner sprechen ja auch gerne so von der German Angst, dass wir eben gerne mögliche Gefahren erst gar nicht auch noch in der fernsten Entfernung an uns heranlassen wollen, sondern sie eben von vornherein ausschalten wollen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass wir ja in Deutschland, glaube ich, das Land sind, das die meisten Versicherungen auch überhaupt hat und anbietet.
Was hindert uns noch, außer der Angst?
diese Fokussierung aufs Ego, ja, der Narzissmus als kollektives Phänomen, ja, diese ganze Selbstverliebtheit und die ganzen Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft uns bietet, der Selbstbespiegelung, ja, uns ständig meinetwegen auf Facebook unser Konterfei zu posten, die Kosmetikindustrie, jeder will Superstar, jeder will Topmodel werden. Das ist also auch erstens mal eine unglaubliche Frustration, weil niemand kann ewig schön und jung und wichtig sein. Und zweitens kostet es sehr viel Kraft und sehr viel Zeit eben auch, sich ständig nur um sein eigenes Image zu bemühen. Ja, und während ich natürlich meine Zeit damit zubringe, mich selbst zu inszenieren, mich um mein eigenes Ego zu kümmern, meine eigenen Erfolge zu sichern, die eigenen Krisen abzuwenden, verliere ich natürlich vollkommen den Blick dafür, was eigentlich außerhalb meiner Sphäre liegt.
Und macht diese Sicht auf das Leben, beziehungsweise wenn man dann selbst erfährt, was Sie eben sagen, niemand kann ewig Popstar schön und jung bleiben und erfolgreich. Diese Kränkungen, die man dann ja auch erlebt, macht das irgendwann krank?
Sicherlich kann es eine Ursache sein, ja, die dann irgendwann zum Zusammenbruch führt. Das schon, dass man irgendwann merkt, ich habe eigentlich gar nicht für die Werte gelebt, die mir wirklich wichtig sind. Ich bin da auch irgendwie abgekommen, aber sozusagen nicht durch einen bewussten Irrtum, sondern eben durch eine fundamentale Desorientierung.
Und was ist der größte Irrtum, der den Menschen jetzt im Allgemeinen unterlaufen kann?
Das ist sehr, sehr individuell.
Sie sind 37 Jahre alt. Was ist der größte Irrtum Ihres Lebens gewesen?
Sicherlich, dass ich einmal geglaubt habe, dass man alle Probleme mittels Logik lösen könnte, weil ich also wirklich eine begeisterte Anhängerin der logischen Argumentation war und auch immer noch bin. Da habe ich mich wirklich gewaltig geirrt und ich glaube auch wirklich immer mehr, also immer weniger daran, dass Logik, dass dieser ganze abendländische Weg, ja, der Lösungsorientiertheit, ja, dass der fürs Leben besonders nützlich ist. Also es hat seinen Nutzen, aber es gibt auch noch sehr viele andere Phänomene des Lebens, die auch nach einer anderen Herangehensweise verlangen.
Jetzt geht es auch nicht um Logik, sondern um Seele, um Herz und um Blues. Das ist nämlich Ihr erster Musiktitel, Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Was hat es mit dieser Musik auf sich?
Ja, also Blues und Jazz liebe ich schon immer, also eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr. Meine erste Platte war von Billie Holiday. Das hängt sicherlich auch mit der Persönlichkeit zusammen. Also ich bin, denke ich schon, also ein lustiger Mensch. Also ich habe einen Sinn für Ironie, aber ich bin schon auch so ein bisschen melancholischer Typ. Und ich habe nun meinen Beruf, der ist ja durchaus auch ernsthaft zu nennen. Und mir tut es einfach gut. Also es ist reinigend, ja, so einen Blues zu hören. Und vor allem, wenn er von Aretha Franklin gesungen wird, die einfach einen solchen Soul hat und einfach das mit so einer Power rüberbringt, dass es uns auch heute, denke ich, ja immer noch mitreißt. I should be the one to always lose. But yesterday, at this time, I sang a love song. Oh, oh, right now, I'm singing the blues.
Das war Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Übers Irren sprechen wir jetzt, Odysseus oder die Kunst des Irrens. Die Philosophin Rebecca Reinhardt will uns zu unserer ganz persönlichen Odyssee ermuntern und ermutigen in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Das heißt, Frau Reinhardt, zum Irren in allen seinen Facetten. Mhm. Umherirren, sich irren, irritiert sein, verwirrt sein, in die Irre gehen und irre sein. Das sind ja gewöhnlich Zustände, die wir möglichst zu verhindern suchen. Und ausgerechnet, das soll der Sinn Ihrer Profession der Philosophie und der philosophischen Beratung sein?
nicht nur, aber es spielt schon eine wichtige Rolle, auch mein Gegenüber dazu zu ermutigen, sich verwirren, sich irritieren zu lassen. Weil ich denke, es gibt auch nichts Schlimmeres für das Leben eines Menschen, speziell für seine Zukunft, wie sich zu sehr auf das schon Gewusste zu verlassen. Also Fundamente, ja, des Denkens, des Lebens müssen auch immer wieder mal erschüttert, nicht nur hinterfragt, sondern durchaus auch mal erschüttert werden, damit auch Neues passieren kann. Also ich denke, das ist ja auch einer der Vorteile oder einer der wichtigen Aspekte an dem konstruktiven Irren, dass wir nur, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns nicht auskennen, überhaupt dazu erst angetrieben werden, ja, mit unserem Hirn, ja, Leistung zu bringen, auch wirklich, dass wir zu kreativen Höchstleistungen motiviert werden. Und nur so werden wir ja letzten Endes zukunftsfähig, innovationsfähig.
Und ungewöhnliche Lösungen finden.
Aus der Komfortzone eben raus.
Ja. Okay. Sie führen seit einiger Zeit eine philosophische Praxis, arbeiten in einer psychiatrischen Klinik und arbeiten auch mit Krebskranken. Welche Fragen haben die ans Leben?
Also absolut vollkommen unterschiedlich. Die Leute, die in meine Praxis kommen, die, denke ich, haben genau dieselben Fragen und Anliegen wie solche, die zu einem Psychotherapeuten kommen würden oder die ein Coaching machen würden. Es geht sehr viel um Partnerschaftsprobleme. Also Liebe ist immer zentral. Das ist nun mal etwas ganz Existenzielles. Es geht auch viel um moralische Fragen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht und man möchte da Rat haben.
Auch was gerade auf dem Hintergrund einer lebensgefährlichen oder lebensbedrohlichen Erkrankung zur Sprache kommt oder den Menschen in den Sinn kommt?
Absolut. Also das ist dann eben in der Klinik der Fall, dass natürlich die Krankheit nochmal also sozusagen eine ganz andere Sicht aufs Leben und auch auf die eigene Vergangenheit eröffnet und die Leute eben sehr oft dazu bringt, mal Bilanz zu ziehen, mal zu rekapitulieren, wer war ich eigentlich bisher und wer möchte ich eigentlich jetzt noch, solange ich leben, sein?
Viele fragen sich ja dann im Nachhinein, war das der Sinn meiner Krankheit oder das war der Sinn meiner Krankheit, dass ich seitdem mein Leben geändert habe? Ja, das kann der Sinn einer Krankheit sein, aber die Krankheit selbst kommt ja so oder so, ob jemand nach dem Sinn sucht oder nicht.
Ja. Ja, der Umgang mit Krankheit bei den Menschen, mit denen ich spreche, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also manche kommen sehr schnell dahin zu akzeptieren. Das sind oft Menschen, die sehr gläubig sind oder doch eine sehr spirituelle Haltung haben. Und andere wiederum empfinden es als eine riesige Ungerechtigkeit. Mhm. Und sie sehen absolut da keinen Sinn darin, weder in der Krankheit selbst noch darin, dass sie jetzt da irgendwas ändern sollten. Und dann ist es auch sehr schwer, da natürlich auf philosophischem Wege neue Inspirationen zu geben, weil es ist wie sozusagen eine Platte mit dem Sprung, die hängt da einfach fest und kann nicht los.
Und da sind wir wieder bei dem, was Sie zu Beginn des zweiten Teils sagten. Wer garantiert uns, dass das Leben genauso weitergeht wie es bisher? Das ist wahrscheinlich die brutalste Erkenntnis, die ein Mensch mit der Diagnose einer schlimmen Krankheit hat. Ab jetzt geht nichts so weiter wie bisher.
So
vielleicht
ist
ab jetzt nichts mehr gültig, was bisher gültig war?
Ja, so ist es.
Und was kann die Philosophie da tun?
Sehr, sehr viel. Also sie kann eben vor allem, denke ich, wirklich genau diesen Mut einem Menschen eben einhauchen, indem sie eben sagt, ja, Mensch, überleg doch mal, also worum geht's denn eben wirklich im Leben? Geht's wirklich nur darum, dass es einem immer gut geht, dass man immer glücklich ist, ja? Überleg dir mal, Mensch, wenn du nur immer glücklich wärst, alles immer so super dahin plätschern würdest, würdest du dann dein Glück als solches überhaupt erkennen können? Ja, brauchen wir nicht auch immer das Dunkle, das Abgründige, um dann das Gegenteil dessen erst wieder schätzen zu können?
Woher kommt das Gefühl bei, nicht allen, aber doch bei manchen Krankheiten, das ist eine persönliche Bestrafung. Ich muss irgendeinen Fehler im Leben gemacht haben, der sich jetzt rächt oder wofür ich jetzt büßen muss. Oder natürlich die obligatorische Frage, warum gerade ich? Man könnte ja genauso gut zurückfragen, warum gerade du nicht?
Ja, also das ist eben auch wieder dieses ungeheure Anspruchsdenken unserer Zeit, würde ich sagen. Also man hat den Anspruch, Glück, Gesundheit, Erfolg steht mir zu. Ja, also ich bin so super. Und wenn es dann eben aber nicht so klappt, dann ist es eine riesige Beleidigung, eine riesige Kränkung. Und das finde ich auch, muss ich sagen, also einer der erschreckendsten Phänomene unserer Zeit. Also diese Hybris ganz einfach.
Warum ist Irren, so wie der Titel Ihres Buches lautet, eine Kunst?
Es kann eine Kunst sein, wenn ich es so betreibe wie eben mein Vorbild, der antike Held Odysseus. Er macht uns ja vor, dass Irren in konstruktiven Sinne ja nichts mit totaler Desorientierung zu tun hat, sondern auch Odysseus hat ja durchaus eine gewisse Minimalorientierung. Einmal weiß er sehr genau, wer er ist. Also er weiß, was seine Eigenschaften sind, ja, seine Souveränität, seine brillante Rhetorik, sein Durchhaltevermögen. Er weiß, wo er herkommt, was für ihn Heimat ist.
Und was ist mit seinen Schwächen? Kennt er die auch? Oder gibt's die nicht?
Die lernt er durch das Irren erstmal richtig kennen. Das ist der Witz. Aber das ist, wie gesagt, dieser eine Pol sozusagen der Minimalorientierung. Also die Antwort auf die Frage, wer bin ich, muss sozusagen wenigstens umrisshaft beantwortet sein, um kunstvoll irren zu können. Und die andere Seite wäre für mich, eine Antwort zu finden auf die Frage, wofür lebe ich? Wo soll denn dieses große Lebensschiff einmal ankern? Eben eine Vision dessen, wo die Reise mal enden soll. Es ist vollkommen egal, ob ich dann da tatsächlich dort ankomme. Also Odysseus hatte Glück, ja. Aber zwischen diesen zwei Polen kann sich dieses kunstvolle Irren entspannen.
Odysseus hatte Glück, er ist angekommen, allerdings nach 10 Jahren. Aus heutiger Sicht eine kurze Zeit, aus damaliger Sicht eine sehr, sehr lange Zeit, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang, soll das damit gesagt sein? Wir sind unser ganzes Leben lang im Grunde auf der Suche und irren. Und
so ist es.
Wenn wir das eine gefunden haben, suchen wir wieder den neuen Weg.
Im Prinzip ist es so. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Was braucht man denn für die Kunst des Irrens? Jede Kunst setzt ja eine gewisse Eignung, gewisse Talente voraus. Welche braucht man fürs Irren?
Also außer, was wir ja schon genannt haben, eben diese Basistugenden Mut und Neugier, von denen ich übrigens glaube, dass sie in unserer Zeit auch ziemlich unterentwickelt und oft unterbelichtet sind, brauche ich natürlich viel Übung. Also ohne Üben klappt sowieso nichts. Ja? Das Klavierspielen klappt nichts, das Beherrschen des Word-Programms wird nicht klappen. Und genauso ist es eben ja, bei so einer imaginären Seefahrt auch, dass man eben erstmal diesen Willen zur Ausdauer, ja, zum Durchhalten auch mitbringen muss.
Learning by doing, auch durch schwere See. Frau Reinhardt, das heißt ja dann auch, wenn ich irgendeinen Gewinn haben möchte beim Irren, es soll ja was dabei herauskommen, setzt das auch eine gewisse Fehlerkultur voraus? Denn wenn ich nicht ausprobieren kann, Word oder den Weg oder ein bestimmtes Spiel und so weiter, eine bestimmte Fertigkeit, und von Anfang an perfekt sein muss, absolut, dann hindert mich vielleicht das auch am Ausprobieren.
Absolut. Also Mut heißt in dem Fall tatsächlich auch Mut zum Scheitern, ja, auch Mut zur eigenen Unvollkommenheit. Wir sind nun mal alle keine Götter und keine Topmodels und Superstars, sondern wir sind sehr fehlbare Wesen. Und es geht beim Irren ja tatsächlich auch immer wieder darum, die eigenen Grenzen auszutesten, ja, sie auszudehnen, aber eben nicht auch mutwillig zu überschreiten oder zu ignorieren.
Und die der anderen auch zu akzeptieren?
Ja, und das kann ich umso besser ich natürlich auch meine eigenen kenne, weil ich nur so auch mich selbst überhaupt besser kennenlerne.
Und die Fehler der anderen verstehen, hinnehmen, denn Irren ist menschlich oder manche sagen sogar männlich.
Ja.
Was ist denn das Positive am Irren?
Es ist eigentlich, wenn man sich's mal genau betrachtet, das eigentlich Spannende am Leben. Also ich frage zum Beispiel gerne meine Klienten oder auch die Patienten in der Klinik, wenn sie mal zurückdenken, so ihr Leben Revue passieren lassen, was sind eigentlich die Zeiten in ihrem Leben, an die sie sich am meisten erinnern? Und was haben diese Zeiten gemeinsam? Und, wen wundert's, es stellt sich heraus, es sind genau immer Zeiten, in denen man tatsächlich an seine Grenze getrieben wurde. Im positiven wie im negativen Sinne. Sei es jetzt die Geburt des ersten Kindes, ja, sei es eine Zeit der Arbeitslosigkeit, sei es eben eine frühere, sehr schwere Erkrankung und so weiter. Aber das sind genau die Zeiten, ja, die einen prägen und die auch einen in seiner Identität ausmachen. Und wo man eben auch überhaupt erst gemerkt hat, wer man eigentlich ist. Also sozusagen, dass auch der eigenen Persönlichkeit erstmal die Konturen verschafft hat.
Mancher Irrweg oder vielleicht auch Tollpatschigkeit, über die kann man ja dann, die einem in dem Moment furchtbar peinlich ist oder man am liebsten im Erdboden versinken würde, über die kann man ja dann nach Jahren
eben,
von Herzen
lachen. Eben, man
hat
tolle Geschichten, ja eben, man kann andere erheitern,
kann schöne Anekdoten erzählen. Ist das auch wichtig fürs Irren, der Humor?
Absolut. Also ich weiß jetzt nicht, ob Odysseus ein sehr humorvoller Mensch war, aber Ironie ist ja tatsächlich so der philosophische Humor par excellence. Das ist mehr so ein etwas subtilerer Humor, der auch ein bisschen jongiert, ja, zwischen Scherz und Ernsthaftigkeit. Und ich denke, gerade das Irren ist ja etwas, was uns auch mit den Zweideutigkeiten, den Mehrdeutigkeiten, den Widersprüchlichkeiten des Lebens bekannt macht. Und genauso ist ja auch die Ironie dazu da, ja, uns für diese Vielschichtigkeiten des Lebens zu sensibilisieren. Insofern passt beides gut zusammen.
Ja, ist letztlich ja auch das, was die Figur des Clowns ausmacht. Ne? Der irrt, der fällt hin, der fällt um und redet blödes Zeug. Und einerseits ist es ein sehr trauriger Mensch, kann erst ganz sehr traurig werden und rappelt sich aber immer wieder hoch.
Ja.
Generaldilettantin nennt sich die Münchner Philosophin und philosophische Beraterin Rebecca Reinhardt. Sehr selbstbewusst. Viele versuchen, ihren Dilettantismus Frau Reinhardt zu verstecken. Sie gehen damit regelrecht hausieren. Warum?
Also ich denke, ein Philosoph, der, wie gesagt, aus dem Elfenbeinturm herausgetreten ist für immer, ja, und versucht eben durchaus nach sokratischer Manier an die Türen der Leute zu klopfen und sie zum Philosophieren anzuregen, der sollte möglichst auch voraussetzungslos an die Sache herangehen und auch erstmal zuhören. Also mir ist es auch sehr wichtig, dass ich erstmal erfahre, was ist eigentlich die Lebensphilosophie meines Gegenübers. Weil letzten Endes steht nicht in Büchern die beste Philosophie, die beste Lebensphilosophie geschrieben, sondern das Leben selbst ist der beste philosophische Lehrmeister. Und jeder, ja, der mit offenen Augen durchs Leben geht und schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte gelebt hat, hat eigentlich eine sehr individuelle Lebensphilosophie gewonnen. Und für mich ist es ganz wichtig, den Leuten eben die Gelegenheit zu geben, diese auch zu artikulieren und sich auch bewusst zu machen, was ist denn eigentlich wirklich der Wert meiner eigenen Erkenntnisse. Und wenn ich da schon käme, ja, mit meinen eigenen Erkenntnissen oder mit den Erkenntnissen, was weiß ich, von Kant, Aristoteles und da also stundenlang vorlesungsmäßig referieren würde, dann wäre also dieser schöne, fruchtbare, lebendige Dialog schon im Keim erstickt und das möchte ich nicht.
Also raus ins Leben, da wo das richtige Leben tobt, erwarte das Unerwartete, hat Ihr Berufskollege Heraklit gesagt, das Unerwartete, das Unberechenbare, das Ungewisse, das Unperfekte regt uns eigentlich zum Denken und Fühlen an, sagen Sie, und macht uns Menschen eigentlich menschlich?
Ja, auf jeden Fall, weil wie gesagt, also wir werden eben dadurch mehr als auf dem Wege der Lösungsorientiertheit mit unseren Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeiten bekannt gemacht, ja, und müssen auch letzten Endes dadurch lernen, diese auch wirklich zu akzeptieren. Und das verführt dann natürlich im Gegensatz auch dazu, den anderen vielleicht ein bisschen toleranter zu nehmen.
Ist das nicht in letzter Konsequenz auch das Liebenswerte am Menschen selbst?
So ist es.
Unvollendete, das Unperfekte, Unharmonische?
Ja, es gibt niemand Unheimlicheres als diese Menschen, die also eben meinen, sie müssten perfekt sein oder versuchen, das anzustreben. Das sind oft also ganz anonyme, gesichtslose Menschen. Und leider, muss ich sagen, lerne ich auch einige von ihnen kennen. Ich meine leider, weil es mir leid tut, wie eben solche oft auf tragische Weise enden, nämlich eben zum Beispiel mit Burnout. Weil man kann sozusagen sich nicht eine falsche Identität des Perfekten überstülpen. Also man kann nicht das leben, was man nicht ist. Und der Mensch, wie gesagt, ist kein Gott, sondern er bleibt Mensch.
Ein Buch, das Sie geschrieben haben, Frau Reinhardt, Odysseus oder die Kunst des Irren. Und darin wollen Sie uns anstiften zum philosophischen Irren. Und da geht es um den Irrtum vom geregelten Leben. Und darüber reden wir in der nächsten Runde. Jetzt geht's weiter mit Musik. Amy Winehouse, die hat ja nun alles andere als ein geregeltes Leben hinter sich. Vom Drogenkonsum über Alkohol, über zwei Ehemännern im jungen Alter von 26 Jahren. Konventionen interessieren sie überhaupt nicht. Und sie sieht ja nun auch nicht gerade aus wie das nette Mädchen von nebenan.
Nee.
Stronger Than Me heißt der Titel. Und was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich viel Abgründiges. Also ich empfinde mich auch als einen abgründigen Menschen und ich finde es auch wichtig, ja, dass man zu den Abgründen, zu seinen eigenen steht und auch zu den Abgründen des Lebens, dass man sozusagen nicht einfach blind über sie versucht hinwegzugehen. Und ja, mich faszinieren Künstler aller Art oder Menschen aller Art, die eben wirklich auch offen, ja, diese Abgründe, diese dunklen Seiten eben ausleben. Und ich denke, ich bin da nicht die Einzige. Und der Grund, warum uns eben alle, ja, solche solche dunklen Menschen ansprechen, ist natürlich, dass wir auch selbst diese dunklen Seiten in uns haben. Da ist also eine ganz starke Korrespondenz da. Und ja, wir würden uns natürlich nie trauen, so zu leben. Und das machen dann eben andere, so wie Amy Winehouse, stellvertretend für uns.
Die dunklen Seiten in uns, das klingt spannend. Stronger than me, stärker als ich. Letztlich ist das Leben immer stärker als ich, denn es passiert einfach, egal ob ich das so geplant habe oder nicht. Meistens kommt es ja sowieso anders, als man denkt. Für unsere scheinbaren Sicherheiten, in scheinbar sicheren Zeiten, haben wir ja auch hart gearbeitet, beruflich, wirtschaftlich, ökologisch, technisch oder gesundheitlich. Warum sind wir dann so erschüttert, wenn wir erleben, dass das alles gar nicht stimmt, dass es alles gar nicht so sicher ist?
Wir sind konditioniert, darauf zu denken, dass das Leben berechenbar gemacht werden könnte. Und dementsprechend ergeben wir uns der Routine. Und die Routine verführt uns dazu, natürlich dann noch mehr nicht mit dem Unwahrscheinlichen zu rechnen.
Sie sind philosophische Beraterin, Frau Reinhardt, und selbsternannte Generaldilettantin. Und darin steckt das ja schon drin, wie Sie über das Leben denken. Es muss nicht alles perfekt sein. Man darf sich irren, man soll sich sogar irren. Nur das kann uns irgendwie unsere eigene Orientierung geben. Und die Philosophie soll uns helfen, das Leben zu meistern und zurechtzufinden. Und Sie wollen uns auch mit diesem Doppelkopf anstiften zu unserer ganz persönlichen Irrfahrt. Wann lohnt die sich?
Die lohnt sich jederzeit. Was ich eben in meinem Buch gerne möchte, ist eben den Leser einzuladen, sich an die Stelle des antiken Helden Odysseus zu setzen und mal selbst auf Irrfahrt zu gehen und sich mit den vielfältigsten, verwirrenden, irritierenden Phänomenen zu begegnen, zu befreunden vielleicht auch. Und das sind eben in den unterschiedlichsten Kapiteln des Buches Phänomene aus dem Bereich der Kunst, der Literatur, der Medizin. Und so kann er eben auch selber herausfinden, erforschen, warum irritiert mich dieses Kapitel so oder warum fasziniert mich jenes Kapitel so und stößt mich zugleich ab. Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?
Sind wir nicht eigentlich unser ganzes Leben auf Irrfahrt, so wie Odysseus?
Eigentlich schon, aber meist wollen wir davon eigentlich eher nichts wissen. Ja, also es passt uns halt oft nicht so ganz ins Konzept.
Woran liegt denn das, dass wir glauben, für alles eine Lösung haben zu müssen, alles richtig machen zu müssen, bloß keinen Fehler machen zu dürfen, uns möglichst ins rechte Licht zu rücken und uns nur von der besten Seite zu zeigen? Sind wir Feiglinge? Haben wir kein Selbstbewusstsein?
Also es ist eben tatsächlich schon sehr stark auf diesen Zeitgeist zurückzuführen, der keine Orientierung mehr bietet, außer die der Perfektion, der Effizienz, der Ausrichtung auf das Machbare. Also ich denke schon, man kann sagen, das ist so ein bisschen so ein Ersatz auch für Sinn, für etwas eben Übergeordnetes, was uns natürlich in dieser Zeit, in der wir leben, sehr stark fehlt.
Lieber das Irren als die Kunst des Lebens begreifen oder sogar als den Sinn des Lebens zu begreifen, anstatt jeden möglichen Irrtum zu vermeiden?
Ja. Wir alle wissen nicht, was der Sinn des Lebens ist. Also es gibt keinen Philosophenkönig mehr, der uns das sagen könnte. Wir haben auch keine kirchliche Autorität mehr, an der wir alle hängen, an der wir alle Glauben schenken. Das ist auch Religion, ist ja heute sowas mehr Sache des persönlichen Lifestyles, kann man fast schon sagen. Und insofern sind wir alle aufgerufen, in der Moderne den Sinn unseres Lebens selber zu finden. Und den können wir auch finden. Aber wie gesagt, nicht, indem wir sozusagen sehnsüchtig darauf warten, dass der Sinn in unser Leben tritt, sondern indem wir uns aufmachen, zu entdecken, worin dieser Sinn vielleicht bestehen könnte.
Sie hatten ja eben gesagt, Wir leben ja schon so sicher und so satt und so gut eingebettet. Und vielleicht ist es das, warum wir so wenig ausprobieren wollen, kein Risiko ausprobieren wollen. Ich denke jetzt mal zurück in die 50er Jahre. Ja. Da gab es ja mal einen Werbeslogan von der CDU. Ich glaube, das war der erfolgreichste politische Slogan überhaupt bisher. Keine Experimente. Ja, okay. Also aus dieser Zeit heraus vielleicht verständlich, denn der Zweite Weltkrieg lag ja hinter den Menschen. Deutschland lag in Trümmern.
Absolut.
Keine Experimente, erstmal den sicheren Weg. Ist es denn jetzt an der Zeit zu sagen, ja, bitte, endlich mal, endlich Experimente, wir kommen sonst nicht weiter.
Unbedingt, unbedingt. Und das Lustige ist, ich kannte den Werbeslogan jetzt nicht, aber ich denke, der könnte genauso in unsere Zeit immer noch passen. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Ich denke an einen anderen Werbeslogan, der in sehr vielen deutschen Städten derzeit hängt, der auch im Fernsehen kommt, von einem großen Privatversicherer. Man sieht also einen jungen Mann und er sagt, ich will versichert werden. Nicht verunsichert. Und also ich finde Werbeslogans sehr gut, weil sie bringen wirklich sehr viel auf den Punkt, ja, was unsere Zeit, unsere Gesellschaft betrifft. Und denke, also es ist ja auch letzten Endes auch ein bisschen trügerisch, ja, zu glauben, wir würden ewig sozusagen in Watte gepackt bleiben, wenn man sich eben vergegenwärtigt, was da alles an Globalisierungsdynamiken so im Gange ist, ja. Jetzt kommt China, kommt immer näher und so weiter. Es verändert sich ja sehr viel und es verändert sich sehr schnell. Und je länger wir sozusagen verharren auf dem Standpunkt, wir müssten nur schauen, dass alles möglichst sicher ist, desto fataler letztlich.
Ja, dahinter steckt ja auch die Angst vor Veränderung. Und wenn einer die Haltung hat, nur keine Experimente, es könnte ja eins gelingen, dann ist es ja die Tatsache, dass sein Leben dadurch verändert wird, auch wenn sich etwas zum Positives wendet.
Ja.
Die Angst vor dem unbekannten Glück, dann lieber im bekannten Unglück verharren?
So ist es. Also das ist ein Phänomen, das ich auch tagtäglich eigentlich in meiner Arbeit, dem ich immer wieder begegne, wie sehr der Mensch doch wirklich fundamental ein konservatives Lebewesen ist, das eben tatsächlich lieber das gewohnte Unglück, ja, dem ungewohnten Glück vorzieht. Also absolut, so ist es. Und das ist also eine sehr große Schwerkraft, die ihn da wirklich hindert, ja, einfach die Leichtigkeit zu ergreifen und mitzufließen. Und abgesehen davon, was ist denn das Leben anderes als Veränderung? Das sehen wir ja schon an uns selbst. Ja, es fängt an mit so ein paar harmlosen Fältchen. Unser Körper verändert sich. Ja, das ganze Leben, die Haarstruktur verändert sich. Es ist doch fast schon makaber. Ja, also an diesem falschen Glauben der Kontinuität da festhalten zu wollen.
Nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Mhm. Und gleichzeitig kriegen wir ja so Dinge um die Ohren gehauen wie wer kein Ziel hat, der kann auch keins erreichen und Karriereplanung und alles das, was uns so in den Sinn gesetzt wird.
Also ich denke, es ist schon wichtig, Ziele zu haben. Auch Odysseus hatte ja ein Ziel, nämlich Ithaka. Er wollte wieder in die Heimat zurückfahren. Aber das Makabere sozusagen in unserem Zeitgeist ist eben, dass er uns suggeriert, wir dürften bloß immer die Ziele sehen und nicht das Dazwischen. Dabei ist ja natürlich eigentlich das Dazwischen das eigentlich Spannende, weil das wäre ja schrecklich, wenn man sich das mal vorstellt, man würde alle Ziele auf direktem Wege sofort erreichen. Also das ist tödlich, also dann kann man sich gleich begraben
lassen. Das ist ja auch das Spannende an einer Reise, selbst wenn es eine Odyssee ist, so ist die auch gefährlich werden kann, wo man mal nass werden kann und ins Wasser fallen kann. Denn so genau heißt ihr Buch Odysseus oder die Kunst des Irrens. Anstiftung zum philosophischen Irren. Die philosophische Beraterin und selbsternannte Generaldilettantin Rebecca Reinhardt war heute zu Gast in HR2 Kultur. Und Oscar Peterson begleitet uns jetzt noch ein paar Minuten mit seinen Pianoklängen hinaus. Warum Oscar Peterson?
Also Oscar Peterson war einer meiner ersten musikalischen Lieblinge. Ich habe mich ja schon seit der Pubertät eigentlich immer sehr für Jazz begeistert. Ich habe selber 12 Jahre Klavier gespielt, allerdings hauptsächlich Mozart und Bach. Aber Oscar Peterson ist nun mal ein unglaublicher Virtuose auch am Piano und er hat einfach diesen ungeheuren Groove, der reißt einen einfach mit und es ist genau dieses Pulsierende, ja, das ich auch brauche für meinen Lebensrhythmus, um auch immer weiterzumachen, auch wenn es eben mal vielleicht nicht so gut läuft.
It's Impossible heißt das Stück. Vielen Dank, Rebecca Reinhardt. Mein Name ist Karin Röder.